aber wir haben insofern unrühmlich in diesem Konflikt Schlagzeilen gemacht, weil es das österreichische Heeresnachrichtenamt war, das angeblich die Unterlagen zu dem berüchtigten Hufeisenplan geliefert hat. Also wir waren hier in diesem Zusammenhang auch in anderer Form beteiligt, aber Heinz Lockwey hat eine Reihe von Dokumenten zu diesem Konflikt studiert und sie hier in dieser Publikation verarbeitet, und ich denke, dass sie für die weitere Bewertung dieser Auseinandersetzung von außerordentlicher Bedeutung sein werden. Bitte sehr.
Ja, funktioniert das, ja. Grüß Gott, meine Damen und Herren. In Kriegszeiten ist die Erklärung der Wahrheit ein Verbrechen. So ein englischer Schriftsteller. Ich sehe keine Situation, in der ich falsch entschieden hätte. Es gab nie wirklich eine Alternative, selbst für die nicht, die diesen Krieg heftig kritisiert haben. So der deutsche Außenminister Fischer in einem Gespräch mit dem Spiegel 1999. Deutschland ist Ausgang des letzten Jahrhunderts zum vierten Mal an einem Krieg beteiligt gewesen. Zum ersten Mal die Bundesrepublik Deutschland, und zwar an einem Krieg ohne ein Mandat der Vereinten Nationen. Das war ein ganz, ganz großer Schritt. Und was es für die Zukunft bedeutet, ich glaube, darüber ist man sich noch nicht voll im Klaren. Aber deutsche maßgebliche Politiker sagen unisono, es gab keine Alternative. War es wirklich so? War wirklich die Einbahnstraße in den Krieg sozusagen der einzige Weg? Die Selbstgefälligkeit von Politikern und die Selbstgerechtigkeit, die das behaupten, ist gefährlich. Und es geht nicht darum, jetzt historische Wahrheit herzustellen, sondern es geht darum, Lehren für die Zukunft abzuleiten. Wenn man glaubt, dass alles richtig war, Krieg führte und was in der, dann ist dann daraus zu ziehen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Ich bin der Auffassung, der Kosovo war vermeidbar. Ich kann das nicht naturwissenschaftlich nachweisen. Aber ich glaube, dass Möglichkeiten da waren, insbesondere in der Zeit von Oktober 98 bis März 99, eine politische Lösung, sozusagen als eine kontinuierliche Abfolge von Gewalt, die man einseitig der serbischen Seite. Eine solche Auffassung wird dem tatsächlichen komplizierten Kriegsbild nicht gerecht. Im Gegenteil, sie verstellt das Verständnis für komplexe Zusammenhänge in diesem Konflikt und verschließt sich auch von vornherein einer tragfähigen Lösung. Der deutsche General Naumann, Vorsitzender des Militärausschusses, sagte, in diesem Konflikt gibt es nicht die Unterscheidung nach Gut und Bös, sondern nur die Unterscheidung nach mächtig und weniger mächtig. Und in diesem Konflikt, und das sage ich jetzt, gibt es nicht die kontinuierliche Festlegung von Tätern und Opfern, sondern Täter und Opfer wechseln im Laufe der Zeit. Wie das in einem Bürgerkrieg so üblich ist. Aber es ist auch immer in einem Bürgerkrieg so, dass die Zivilbevölkerung derjenige Teil ist, der am meisten darunter leidet. Und gelitten haben eben nicht nur die Kosovo-Albaner, sondern gelitten haben unter diesem Bürgerkrieg auch die Serben im Kosovo und die Serben außerhalb des Kosovo und andere Minoritäten auch. Historisch hatten die kriegerischen Konflikte auf dem Balkan meistens einen Kern, der der lokale Konflikt war, meist ethnisch bedingt. Aber darüber hinaus hatten sie meistens eine über diesen Kern hinausgehende politische Bedeutung für einen weiteren Bereich. Und bei dem Kosovo-Konflikt war es nicht nur der ethnische Konflikt, sondern das Kosovo war auch ein Exerzierplatz oder ein Tummelplatz für Geopolitik und Strategie. Man kann sagen, dass in der Zeit von Ende 1997 oder Anfang 1998 bis zum 24. März im Kosovo ein Bürgerkrieg tobte. Die Bürgerkriegsparteien waren auf der einen Seite die jugoslawische Armee, die serbische Polizei und die Sonderpolizei. Und auf der anderen Seite der bewaffnete Arm der Albaner, die, wie sie sich selbst nannte, Befreiungsbewegung für das Kosovo UÇK. Gehen wir mal von der militärischen Situation aus, wie sie 1998, zu Beginn 1998 gegeben war. Die Albaner hatten etwa 3.000 bis 4.000 Leute, Kämpfer. Schlecht bewaffnet, schlecht ausgebildet, kaum organisiert. Auf der anderen Seite waren mehr als 10.000 jugoslawische Soldaten im Kosovo. Es waren etwa 10.000 bis 15.000 Polizisten und Sonderpolizei. Die jugoslawischen Kräfte waren gut ausgebildet. Sie waren gut bewaffnet mit Panzern, Artillerie, Schützenpanzern, Handfeuerwaffen. Sie waren gut organisiert. Wenn man das rein vom Militärischen betrachtet, hatte die Kosovo-Albaner nie eine Chance, diesen Bürgerkrieg militärisch zu gewinnen. Und dennoch, nach etwa anderthalb Jahren hatten sie diesen Krieg gewonnen. Und warum? Weil sie das mächtigste Militärbündnis der Welt, die NATO, auf ihre Seite gebracht haben. Und die NATO, obwohl sie es wohl nicht wollte, zur Luftwaffe der Albaner wurde. Der britische Buchautor Yuda sagte, die Kosovo-Befreiungsarmee war die erfolgreichste Guerillabewegung der modernen Geschichte. Und ich glaube, das stimmt. Wie hat man das erreicht? Man hat es erreicht, indem man durch eine geschickte Taktik die serbische Seite, jugoslawische Armee, provoziert hat. Und die serbische Seite und die jugoslawische Armee unverhältnismäßig hart zurückgeschlagen hat. Es wurden Flüchtlingsströme produziert durch die bewaffneten Auseinandersetzungen und peu à peu hat sich die internationale Gemeinschaft eingeschaltet. Und man war auch sehr effizient in der Einbindung von Medien und in der Darstellung der Abläufe in der Instrumentalisierung von sogenannten Massakern. Auf dem Wege zum Krieg spielten zwei internationale Organisationen eine wesentliche Rolle, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und die NATO. Ich selbst war bei der deutschen Vertretung der OSZE und habe von dort aus die Entwicklung miterlebt und sie auch von dort in Dokumenten nachvollzogen und in Gesprächen mit Leuten, die dorthin gegangen sind oder dort waren. Mitte Oktober war eine schwierige Situation. Die NATO hatte im Grunde genommen der serbischen Führung ein Ultimatum gestellt, die UN-Resolutionen einzuhalten und mit Krieg gedroht. Der Krieg stand unmittelbar vor der Tür. In dieser Situation hat der amerikanische Diplomat Holbrooke, der schon eigentlich das Dayton-Abkommen gezimmert hatte, mit dem jugoslawischen Präsidenten Milosevic eine Vereinbarung erreicht, nämlich folgende Elemente dieser Vereinbarung: sofortiger Waffenstillstand, Rückzug des jugoslawischen Militärs und der serbischen Polizei auf die Positionen zu Beginn 1998, Überwachung des Waffenstillstands und der Einhaltung der Vereinbarungen durch Überwachungen durch NATO-Luftflugzeuge und unbemannte Flugkörper, die über dem Kosovo fliegen konnten, und eine OSZE-Mission mit einer Stärke von 2000 Beobachtern, die auf dem Boden die Vereinbarung überwachen sollten. Die jugoslawische Seite hielt sich zunächst an diese Vereinbarungen. Soldaten wurden zurückgezogen, auch abgezogen. Dass das der Fall war, bestätigte der deutsche Außenminister Fischer vor dem Deutschen Bundestag und bestätigte auch die NATO. Allerdings, die bewaffneten Albaner setzten ihre Angriffe auf serbische Polizeistationen und auf die Armee fort. Und das war eigentlich auch ganz logisch, denn ein Frieden hätte ja sozusagen die albanische Unabhängigkeit von Serbien auf die lange Bank verschoben. Also insofern lag das in der Strategie der UCK, dass es eben zu keinem Frieden kam. Denn nur dadurch konnte recht schnell die Unabhängigkeit von Serbien erreicht werden. Vom Standpunkt der albanischen Separatisten eine vernünftige Vorgehensweise. Bis Anfang Dezember 1998 war die Sache in der Schwebe.
Wir steigen jetzt aus der Diskussion aus. Heinz Lokwey wird heute Abend im Chillout weiter gefeatured. In Kürze geht es weiter mit dem regulären Radiofunkprogramm eine halbe Stunde der Anstifter.
Erst Ende November, Anfang Dezember trafen die ersten OSZE-Spezialisten für die Überwachung der Abkommen ein. Und die OSZE hat nie in ihrer ganzen Zeit annähernd die Stärke von 2000 erreicht. Sie blieb im März, Mitte März waren es 1300 und noch ein paar Leute. Also etwa 65% der Höchststärke. Dies ist sicherlich, dass das nicht gelungen ist, war ein wesentlicher Grund dafür, dass dann auch die Kämpfe wieder aufflackerten. Und ich würde das in ein Bild beschreiben. So ab Mitte Dezember zogen wieder die Falken auf beiden Seiten ihre Kreise, bestimmten die Hardliner auf beiden Seiten das Geschehen und die Tauben hatten sich wieder in ihre Löcher verkrochen. Aber es war nicht so, dass danach keine Chance mehr für Frieden bestanden hätte. Es gab zunehmend mehr Gewalttaten, aber die OSZE konnte auch immer wieder vermittelnd eingreifen und dort, wo sie Tag und Nacht präsent war, war es relativ ruhig und gewannen die Leute auch Vertrauen in diese Mission. Eine zweite große Chance Oder vielleicht die letzte, war Rambouillet, die sogenannten Verhandlungen von Rambouillet. Ich sage Verhandlungen, weil es tatsächlich keine Verhandlungen waren. Denn es war der Versuch, eine Lösung den zwei Parteien zu diktieren. Diese Lösung war mehr im albanischen Interesse als im jugoslawischen Interesse. Man hat einen ungeheuren Zeitdruck aufgebaut und man hat Bedingungen aufgestellt, die wohl kaum von irgendeiner jugoslawischen Führung akzeptabel gewesen wären. Die Bedingungen waren kein UNO-Mandat für eine Friedenstruppe im Kosovo, politische Kontrolle und militärische Führung dieser Friedenstruppe durch die NATO. Dies und zusätzlich freie Bewegungsmöglichkeit nicht nur im Kosovo, sondern in Gesamtjugoslawien. Dies konnte wahrscheinlich kein serbischer Politiker akzeptieren. Es ist grotesk und es ist absurd, dass 10 Wochen nach einem verlustreichen Krieg dennoch beide Parteien auf einen Kompromiss eingegangen sind. Die NATO hat akzeptiert ein UN-Mandat. Die NATO hat akzeptiert, dass die offizielle Führung der Truppe unter UN-Führung war. Die jugoslawische Seite hat akzeptiert eine militärische Truppe, was sie nicht wollte. Oder man kann sagen, dass eigentlich das, was am Verhandlungstisch hätte erreicht werden können, erst nach 10 Wochen Krieg erreicht wurde. Die Verantwortung liegt bei beiden Seiten. Die Verantwortung liegt bei der NATO oder bei den NATO-Ländern, dass sie von diesen starren Forderungen nicht abgegangen sind. Und die Verantwortung liegt auch bei der jugoslawischen Führung, weil sie deutlicher hätte machen müssen, dass sie das, was sie später zugestanden hat, bereit war zu akzeptieren, nämlich eine Truppe unter UN-Mandat. Aber es bedurfte erst eines Krieges. Meine Damen, meine Herren, die deutsche Politik in dieser Zeit hatte ein ganz schwieriges Problem zu bewältigen. Wir hatten am 27. September Bundestagswahl und Mitte Oktober, bevor die Regierung zusammengetreten war, bevor das Parlament zusammengetreten war, wurde von Deutschland verlangt, zu entscheiden, ob sich Deutschland an einen Krieg beteiligt. Nämlich zu diesem Zeitpunkt wurde ja ein Ultimatum gestellt und mit einem Krieg gedroht. Diese Entscheidung hat der bereits abgewählte Bundestag getroffen und hat die bereits abgewählte Regierung betroffen, aber mit Einverständnis der neuen Regierung bereits. Und für die neue Regierung ging es darum, die Außenpolitik der alten Regierung fortzusetzen. Also ich glaube nicht, dass Grün-Rot zu dieser Zeit eine Chance gehabt hätte, sich viel anders zu entscheiden, als sich damals entschieden hatten. Aber das bedeutete natürlich, dass im Falle der Grünen plötzlich eine um 180 Grad gedrehte Politik erfolgte. Was aber in Deutschland hätte passieren können, wäre, dass im Anschluss daran man eine viel deutlichere europaorientierte Politik und eigenständige Politik hätte machen können. Aber die deutsche Politik orientierte sich in einem sehr, sehr starken Maße an der amerikanischen Politik und das Hauptziel der deutschen Politik schien zu dieser Zeit zu sein, Zuverlässigkeit und Stetigkeit der Außenpolitik unter Beweis zu stellen und weniger eine eigenständige Politik. Es kam nun die Zeit Mitte März. Die NATO hatte erneut mit Krieg gedroht. Rambouillet, Paris waren gescheitert. Und es stand eigentlich eine militärische Lösung unmittelbar bevor. Die NATO hat ihr den Kriegsbeginn unter anderem begründet mit dem Vorliegen einer humanitären Katastrophe. War das wirklich so? Für Deutschland war das Vorliegen einer humanitären Katastrophe sozusagen der Legitimationsgrund für den Eintritt in den Krieg. Wie sah die Situation Mitte Ende März in Kosovo aus? Gab es Völkermord? Gab es die sogenannte humanitäre Katastrophe? Am 12.03., also rund 12 Tage vor Beginn des Krieges, informierte der Vorsitzende des Militärausschusses im NATO-Rat wie folgt. Die UCK und die jugoslawischen Truppen halten sich nicht mehr an ihre Verpflichtungen des Abkommens Holbrooke-Milosevic. Beide also nicht. Die UCK ist für eine große Zahl der Verletzungen der Waffenruhe verantwortlich. Die Reaktion der jugoslawischen Militärs und der Polizei sind durchweg disproportional. Die jugoslawische Armee bekämpfte zu dieser Zeit zeitlich und örtlich begrenzt die UCK. Es gab erste Grausamkeiten, verursacht durch Paramilitärs und die Spezialpolizei. Es begannen erste Flüchtlingsbewegungen, aber nicht nur Albaner flohen aus den Kampfgebieten, sondern auch Serben. Man kann die Situation, die damals herrschte, wie folgt zusammenfassen, so wie sie auch aus den Berichten der militärischen Nachrichtenexperten hervorgeht. Es herrschte Bürgerkrieg und die Bevölkerung floh dort, wo gekämpft wurde, und sie kehrte wieder in ihre Dörfer zurück, wenn die Kämpfe aufgehört hatten. Und um mal Ihnen eine zahlenmäßige Vorstellung zu geben, was manche Politiker unter Völkermord verstehen. Die OSZE hat vom Dezember bis März alle gewaltsam zu Tode gekommenen Kosovo gezählt. Und bitte glauben Sie nicht, dass ich jetzt sage, die Zahlen sind nur so groß. Wenn ich sage, im März, vom 1. März bis 19. März sind im Kosovo 39 Menschen getötet worden, dann sage ich nicht nur 39 Menschen. Hinter jedem verbirgt sich ein Schicksal, hinter jedem verbirgt sich eine individuelle humanitäre Katastrophe. Aber diese 39 waren Albaner von Serben getötet, Serben von Albaner, Albaner von Albanern wegen Kollaboration, und es waren kriminelle Delikte. Angesichts dieser Zahlen von Völkermord zu sprechen, ist absurd. Und im Februar waren es 41 Tote. Es gab zu dieser Zeit keine humanitäre Katastrophe, die den Beginn eines Krieges rechtfertigte. Das ist nach meiner Auffassung eindeutig. Nun, meine Damen, meine Herren, der Krieg hat dennoch begonnen. Nach einem Jahr im Deutschen Bundestag zog man Bilanz. Und eigentlich das Unglaubliche ist, dass man nach einem Jahr oder wie man nach einem Jahr mit Kritikern umgegangen ist. Hier hieß es, Die Politiker seien ahnungslos oder böswillig. Die Kritiker seien Komplizen Milosevics. Sie schadeten ihrem Vaterland. Also die These von den vaterlandslosen Gesellen kam auf. Sie seien Pseudohistoriker und Rechthaber, naiv oder dumm. Und ich meine, das ist der eigentliche Skandal. Nicht, dass in einer schwierigen Situation, als man über Krieg und Frieden entscheiden musste, zum Teil falsche Entscheidungen getroffen wurden oder dass Entscheidungen, die sich nachträglich als falsch herausgestellt haben, sondern dass man nach einem Jahr immer noch behauptete, alles richtig gemacht zu haben und mit Kritikern auf eine so undemokratische Weise umgegangen ist. Das halte ich für schlimm. Meine Damen, meine Herren, Karl Kraus sagte einmal, über alle Schmach des Krieges geht die der Menschen. Von ihm nichts mehr wissen zu wollen, indem sie zwar ertragen, dass er ist, aber nicht ertragen, dass er war. Und die Lehren aus dem Krieg? Nach meiner Auffassung wurden die Friedenschancen im Kosovo-Konflikt verspielt. Sie wurden verspielt unter anderem durch die Hardliner auf serbischer und albanischer Seite, die keine friedliche Konfliktlösung wollten. Durch eine einseitig gegen die Serben gerichtete Politik der westlichen Staaten. Durch mangelhafte Unterstützung der OSZE und, das habe ich bisher noch nicht erwähnt, durch gravierende Fehleinschätzungen, nämlich man glaubte, in 3 Tagen ist die ganze Sache beendet. Der deutsche SPD-Abgeordnete Erler stellt ein Missverhältnis von Präventionsfähigkeit und Interventionskapazitäten für die Vorgeschichte des Kosovo-Krieges fest. In der Tat, Staaten, die später zigtausend Soldaten in das Kosovo schickten, hatten Probleme, wenige hundert OSZE-Beobachter hineinzuschicken. Doch werden Konsequenzen gezogen aus diesem Missverhältnis zwischen Präventions- und Interventionskapazitäten? Ich sehe das eigentlich nicht. Jedenfalls nicht in Deutschland. Im Gegenteil, man macht die NATO-Streitkräfte interventionsfähiger, aber nicht die politischen Möglichkeiten präventionsfähiger. Aber das ist ja auch klar, wie kann man denn auch die richtigen Lehren ziehen, wenn man nicht bereit ist, das objektiv zu analysieren, was tatsächlich geschehen ist. Lehren aus der Geschichte ziehen heißt, als ersten Schritt versuchen, der Wahrheit möglichst nahe zu kommen. Und das wird auch nicht gemacht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke, Herr Lokwe, für die Ausführungen. Bevor wir zur Diskussion kommen, noch 2 Ankündigungen. Also das Buch Der Kosovo-Konflikt, Wege in einen vermeidbaren Krieg, ist beim Bücherstand der Friedenswerkstatt im Zelt hinten erhältlich. Und zum Zweiten, im Anschluss an diese Diskussion findet dann im Ars Electronica Center, das ist das Gebäude hier gegenüber, bei dem Eingang hinter der Plakatwand im Keller unten, eine Podiumsdiskussion statt unter dem Titel Ohne Medien kein Krieg in Jugoslawien. Ich erspare mir jetzt sämtliche Diskutanten, die am Podium sein werden, anzuführen. Aber unter anderem wird Brigadegeneral außer Dienst Lokwe anwesend sein. Danke.
Aber die viel interessanteren Leute sind zwei Leute aus Belgrad, das will ich mal sagen.
Gut, dann ersuche ich um Diskussionsbeiträge respektive Fragen, bitte.
Jetzt? Ja. Ich habe drei Bemerkungen bzw. einige Fragen, wenn ich mich recht erinnere.
Nee, ich möchte es so.
Hören Sie? Ja. Erstens zum Hufeisenplan. Also Sie haben in Ihrem Buch argumentiert, dass insbesondere die in den westlichen Medien und insbesondere in Deutschland gebrachte Darstellung des Hufeisenplans größtenteils unzutreffend ist. Ich teile Ihre Einschätzung weitgehend, frage mich dann aber doch, was die vereinzelten Pressemeldungen bedeuten sollen, wonach das österreichische Heeresnachrichtenamt angeblich zuerst die Amerikaner informiert hat und dann nach einer Aussage des österreichischen Bundeskanzlers Schüssel Scharping informiert haben soll darüber. Es ist also über diesen Hufeisenplan sehr viel Unsinn geredet worden. Gleichzeitig ist jedoch klar, dass zeitgleich mit dem Beginn der NATO-Luftangriffe das serbische Regime natürlich auch mit Flüchtlingsströmen Politik gemacht hat. Also ich glaube nicht, dass es einen solchen konsistenten Hufeisenplan gegeben hat, wie er in den westlichen Medien dargestellt wurde. Nehme aber sehr wohl an, dass es ein Konzept gegeben hat, mit diesen Flüchtlingsströmen Politik zu betreiben. Das wäre Punkt 1. Punkt 2 zum unterdrückten Obduktionsbericht des finnischen Pathologenteams. Da gab es Pressemeldungen im Frühsommer diesen Jahres, deutsche Pressemeldungen, wonach dieser Obduktionsbericht des finnischen Pathologenteams von Rajak auf Anweisung oder unter Teilnahme der deutschen OSZE-Mission unterdrückt worden sein soll. Das ist eine inhaltliche Frage, ob Sie da mehr dazu wissen. Schließlich noch zur These, dass Deutschland mehr oder weniger unschuldig in den Krieg hineingeschlittert sei. Also die Darstellung, die Sie abgegeben haben, die ist idealtypisch, die hat auch Joschka Fischer im Spiegel abgegeben, wenn ich mich recht erinnere, mit dem Zitat, die Amis wollten unbedingt Krieg, wir konnten da nur mitmachen. Das sei sozusagen sein Eintrittsticket als Außenminister gewesen. Ich habe Zweifel daran, ob die deutsche Außenpolitik an der Eskalation dieses Krieges so unschuldig ist, wie das in dieser Perspektive dargestellt wurde, beziehungsweise wie das auch später unter anderem Egon Bahr dargestellt hat. So viel dazu, danke.
Ja, lassen Sie mich mit dem letzten beginnen. Also ich bin falsch verstanden worden, wenn Sie mich so verstanden haben, dass die deutsche Außenpolitik unschuldig war. Sie müssen sehen, dass die Entwicklung vorher durch die CDU-FDP-Regierung natürlich konsequent alles mitmachte, was die NATO und was die Amerikaner auch vorgegeben hatten. Die Deutschen haben dafür gesorgt, dass die Amerikaner zunächst widerwillig im Sommer 98 initiativ wurden. Und die mehr, dass Fischer, der arme Mann, innerhalb von 15 Minuten über Krieg und Frieden entscheiden musste, das ist eine Legende, das stimmt nicht. Sondern die Entscheidung ist offenbar in Washington am 8., 9. Oktober gefallen, beim Besuch des Kanzlers und des Außenministers in Washington nach der Wahl. Und das ist ja auch eigentlich selbstverständlich, wenn jemand Außenminister werden will, dann kann er nicht gegen die Politik der Amerikaner opponieren. Also das ist, ich finde das alles sehr, sehr komisch. Und zu glauben, dass die Leute das auch glauben, das finde ich eigentlich noch komisch, aber viele haben es ja eigentlich geglaubt. Also natürlich wäre zu dieser Zeit, als es darum ging, dass der Bundestag sozusagen nachträglich einer von der deutschen Regierung bereits getroffenen Entscheidung und der NATO mitgeteilten Entscheidung nun sich dagegen entschließt, das hätte eine enorme politische Krise gegeben. Und es war auch einfacher für die Bundestagsabgeordneten, dem zuzustimmen, weil ja bereits das Abkommen zwischen Holbrooke und Milosevic auf dem Tisch war und man sozusagen sagte, na ja, das eigentlich das, was wir jetzt entscheiden, wird ja nie zur Anwendung kommen. Denn es ist ja schon auf dem Wege zu einer friedlichen Lösung. Dass aber dann sozusagen die Entscheidung, an dem Krieg teilzunehmen, so galt bis zum März und man im März den Bundestag nicht mehr befasste, das ist eigentlich der interessante Aspekt. Es war ein Vorratsbeschluss damals. Zu Ihrem zweiten Aspekt, Radschak-Obduktionsbericht. Also die OSZE-Mission hat die Verteilung nicht verhindert. Der ausführliche Obduktionsbericht wird offenbar noch unter Verschluss gehalten, aber die Berliner Zeitung hat sich wohl Kopien der Obduktionsprotokolle irgendwie beschafft. Und nach diesen Obduktionsprotokollen ist das nicht so eindeutig, auf jeden Fall nicht so eindeutig, dass es sich um Hinrichtungen handelte, sondern es gibt durchaus andere Interpretationen dessen, was damals in Radschak am 15., 16. Januar passiert ist. Ich habe da keine Detailkenntnis, nur was eindeutig ist, der amerikanische Botschafter Walker, der Missionschef, ist am 16. hingefahren mit 30 Journalisten an den Tatort, hat sich das angeschaut, hat nichts getan, um das Gelände abzusperren. Das ist eigentlich die erste Maßnahme, die man tut in einem solchen Fall. Und hat sofort verkündet, das war ein Massaker der Serben. Und das war entscheidend für das Folgende, nämlich am nächsten Tag Sondersitzung des NATO-Rates. Und das war der erste Schritt zum Krieg. Die Amerikaner wollten wohl sofort bomben, da konnten die anderen nicht mitmachen, aber die Lunte zum Krieg wurde damit angezündet. Und bis heute sagt man, es ist abschließend nicht erwiesen, wie die Leute zu Tode gekommen sind. Die serbische Regierung hat gesagt, die Leute sind im Kampf gefallen. Die Kosovo-Albaner sagen, sie sind erschossen worden, Zivilisten. Ich wage es nicht zu sagen, wie es war. Zum Hufeisenplan. Also das ist eine Sache, die sehr interessant ist. Sozusagen ein deutsch-österreichisches Joint Venture der Nachrichtendienste, der militärischen. Wenn ich so alles durchlese, was ich inzwischen an Unterlagen habe, dann war es offenbar so. Es gibt ja zwei parlamentarische Anfragen der österreichischen Grünen und der damalige Außenminister, jetzige Bundeskanzler Schüssel hat sich in den Salzburger Nachrichten geäußert. Es war so, dass das Heeresnachrichtenamt im Januar erkannt hat, im Profil, es sind Auszüge, es sind Zitate, Profil jetzt im April 2000 dieses sogenannten Planes. Also im Januar 99 hat das Heeresnachrichtenamt erkannt, dass der Hufeisenplan in der Planung ist und hat wohl immer wieder in Einzelberichten darüber berichtet. Das seltsam, dass der damalige Kanzler Klima offenbar nicht davon unterrichtet war. Nach Beginn des Krieges wurden die Einzelberichte zusammengefasst in einen zusammenfassenden Bericht. Und sie wurden dann vom Außenminister Schüssel bei einem Treffen der EU-Außenminister an die anderen Außenminister gegeben. Fischer hat diesen Plan Scharping gegeben, wohl am 5. Scharping, 5. April. Scharping hat ihn dem deutschen Generalinspekteur gegeben zur Auswertung und am 8. April wurde dieser Plan mit Zeichnungen der Öffentlichkeit präsentiert und ins Internet gestellt. Nun, wenn man sich das anschaut, was die Deutschen produziert haben und was der deutsche Verteidigungsminister in einem Buch schreibt, dann muss man eigentlich sagen, da sind so viele Widersprüche drin. Und wer weiß, wie ein Operationsplan aussieht, wer ein bisschen Kenntnis hat, der sagt, das kann kein Operationsplan sein, was da vorgelegen hat, sondern ich habe in meinem Buch gesagt, das war eine Analyse des Geschehens, so wie man es aufgrund der OSZE-Berichte und anderer öffentlich zugänglicher Dokumente nachvollziehen, beschreiben konnte. Aber es war kein Plan, denn man hatte in jedem Operationsplan ist die Absicht das Wichtigste. Und über die Absicht wusste man anscheinend gar nichts, sie hat man vermutet. Und ein zweiter Aspekt. In der parlamentarischen Anfrage der Grünen war etwa die Frage enthalten, ist das, was die Deutschen ins Internet gestellt haben, sind das die wesentlichen Auszüge des Hufeisenplans? Und darauf der damalige Verteidigungsminister Fasselhamm, nein, mitnichten. Das ist eine Analyse aufgrund öffentlich zugänglicher Quellen und außerdem sind die Zahlen falsch. Aber der deutsche Verteidigungsminister sagt im Bundestag, das ist der Hufeisenplan in seinen wesentlichen Elementen, was ich ins Internet gegeben habe. Also logische Schlussfolgerung, einer von beiden sagt die Unwahrheit. Entweder Schabing oder Fasselhamm hat damals die Unwahrheit gesagt. Und dass der österreichische Außenminister oder Verteidigungsminister damals sagt, die deutschen Zahlen sind falsch, das ist sehr mutig, weil die Deutschen damals täglich mit Aufklärungsflugzeugen übers Kosovo geflogen sind und eigentlich auch über die NATO gültige Informationen haben müssten. Also auch da ein Widerspruch. Außerdem sagt der damalige österreichische Verteidigungsminister, die Jugoslawen haben schon, nein, die Jugoslawen planten am 25.03. mit der Durchführung des Hufeisenplanes zu beginnen. Und Schabing sagte, die Jugoslawen haben schon im Dezember damit begonnen. Also Widersprüche, wo man auch hinschaut. Deshalb glaube ich, es lag kein solcher Plan vor, der den Namen verdiente, Operationsplan, Operation Hufeisen, wie die Deutschen auf der ersten Seite schrieben. Sondern es lag vor, wahrscheinlich es lagen vor Vermutungen der Geheimdienste, die man bereitwillig aufgenommen hat und darauf dann mit schönen Zeichnungen. Das hat übrigens inzwischen der deutsche Verteidigungsminister zugegeben, dass die Zeichnungen, die im Internet sind, von im deutschen Verteidigungsministerium angefertigt wurden. Weil er sagte, naja, so abstrakt was geschrieben ist, das muss man ja optisch darstellen, damit es auch die Laien begreifen. Also, dass das fabriziert wurde. Und solange nicht ein Plan oder ein Papier, das den Namen verdient, Operationsplan auf dem Tisch ist, muss man bei diesem Zweifel bleiben. Und es kommt schon eine weitere Frage hinzu, die man sich stellen muss. Wenn das österreichische Heeresnachrichtenamt so präzise wusste, dass man mit ethnischen Vertreibungen am 25.03. beginnen wird, egal ob die NATO mit dem Krieg beginnt oder nicht, und zwar mit massiven Vertreibungen, mit Vertreibungen der Albaner aus dem ganzen Kosovo. Warum hat man das um Gottes Willen dann erst nach Beginn des Krieges den anderen mitgeteilt und warum hat man nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt es der UN mitgeteilt, damit sie sich darauf vorbereiten konnte. Die Vereinten Nationen haben sich beschwert, dass sie so wenig Informationen hatten und völlig unvorbereitet waren, dass plötzlich Hunderttausende von Flüchtlingen kamen. Also die Frage muss schon erlaubt sein, denn so ohne weiteres kann man es nicht damit abtun, ja, wir haben halt dann so nach Kriegsbeginn das unseren Verbündeten gesagt, da war was. Und der Hufeisenplan erfüllt für Deutschland eine andere Funktion als für Österreich.
Wir sind zurück live am Free Speech Camp. Es geht weiter mit der Diskussion nach dem Vortrag von Heinz Lokwey.
Darüber. Und natürlich hat diese Informationen, die an die EU gegangen sind, sind von den EU-Staaten weitergegangen an die NATO, die NATO-Mitglieder waren. Und dieser Offizier sagte mir, wir haben das, was wir bekommen haben, nicht in unsere Lage aufgenommen. Das war zu schwach. Also auch von daher, von autorisierter Seite, die Aussage, das war eben kein Plan. Die Informationen waren zu schwach, waren nicht brauchbar, hat er wörtlich gesagt. Also, es kann weitergehen mit Spekulationen um den Hufeisenplan. Eigentlich das Frappierende ist, und das hat nun die Dimension, die Sie ja auch in Ihrem Generalthema haben. Keiner unserer kritischen Journalisten ist darauf gestoßen, dass es da Widersprüche gibt. Keiner hat sich gefragt, das ist aber seltsam. So ein paar Tage, nachdem der Krieg begonnen hat, nun hat man plötzlich einen Plan der Serben, dass die das ja schon lange geplant haben und schon lange damit begonnen haben. Also ich glaube, ich war der Erste, der in einem Manuskript, das dann der Norddeutsche Rundfunk gesendet wird, gesagt hat, also man muss da seine Zweifel haben, aber ich hatte noch nicht die Papiere und war da auch noch nicht weiter vorgedrungen. Und der Deutsche Spiegel hat vehement auch argumentiert und Zahlen gebracht, dass dieser Hufeisenplan schon stimmt. Und sehen Sie mal, es wird immer ein Argument angeführt, das für den Hufeisen spricht, das auch der deutsche Verteidigungsminister immer bringt und das ich auch hier in einem Artikel, ich glaube der Presse, was gelesen habe, indem man sagt, ja glaubt man denn, dass 800.000 Leute aus dem Kosovo so schnell in 10 Wochen vertrieben werden können, ohne einen Plan? Aber meine Damen und Herren, schauen Sie sich mal an, wie schnell diese 800.000 Leute wieder zurück waren, und zwar ohne Plan, gegen den Widerstand der Vereinten Nationen in der Hälfte der Zeit. Und dass man auch nicht dieses Argument in Frage stellt, sondern das einfach so nimmt und sagt, ja, das wird schon stimmen, wenn das der Verteidigungsminister sagt, das lässt auch so ein bisschen am kritischen Verstand manche Leute zweifeln. Keines der Argumente, das ich bisher gesehen habe, ist stichhaltig. Stichhaltig wäre es nur, wenn man das Papier auf den Tisch legt. Und es ist auch bezeichnend. Der deutsche Verteidigungsminister sagt, ja, ich kann das jetzt nicht der Öffentlichkeit präsentieren, weil das ja sozusagen Belastungsmaterial auch für das Haager Tribunal ist. In der Anklageschrift gegen Milosevic und andere steht nichts vom Hufeisenplan. Ich bin überzeugt, das wäre in der Anklageschrift erschienen, wenn das wirklich ein stichhaltiges Dokument gewesen wäre. Also soweit zum Hufeisenplan, ist eine interessante Geschichte. Man muss da immer wieder, wenn man ein neues Mosaiksteinchen findet, tut man das dazu. Wir werden sehen, wann man mal Einsicht hat in den Hufeisenplan. Ich frage mich, wenn schon das Profil hat eine Ausfertigung des österreichischen Papiers, und wenn man schon ein Profil gibt, warum kann man es nicht dann auch der Öffentlichkeit zeigen? Und wenn das Profil schon daraus zitiert, warum soll man nicht alles der Öffentlichkeit zeigen? So geheim kann das ja wohl dann nicht sein. Aber ich habe jetzt zu lange geredet, aber um sozusagen Hufeisenplan jetzt ad acta zu legen.
Rainer, bitte. Also erstmal vielen Dank für den Vortrag und die Info. Vielen Dank für den Vortrag. Geht das so? So, jetzt glaube ich. Es brummt, dann geht's. Also, vielen Dank für den Vortrag und die Informationen. Ich fand das sehr interessant und bin sehr über große Teile mit dem einverstanden, was Sie gesagt haben. Es gibt sozusagen Randbereiche, die aber hier nicht so interessant sind, wo ich vielleicht gerne bei anderer Gelegenheit nachfragen würde. Das interessiert mich aber jetzt nicht so zentral. Was ich wirklich gern von Ihnen wissen würde, wäre, wie eine bessere Unterstützung der OSZE in dieser Phase seit Oktober 98 hätte aussehen können oder was Sie sich damals oder heute im Nachhinein gewünscht hätten, was hätte passieren müssen, damit die OSZE wirklich effizient an der Kriegsvermeidung oder Kriegsbeendigung, müsste man ja eigentlich genauer sagen, hätte arbeiten können. Also abgesehen davon, dass die 2000 Leute viel zu spät gekommen sind, das ist evident. Auch da würde mich interessieren, was ist Ihre Einschätzung der Gründe für dieses zögerliche Einrücken, für diese zögerliche Entsendung viel zu spät? Also das würde ich gern im Detail wissen, da bin ich ganz neugierig.
Ja, ich würde aber gern unmittelbar auf die Frage immer. Ich mach's relativ kurz, obwohl die Frage umfangreich ist. Also die OSZE hat den Auftrag bekommen und man hat ja nicht die Mittel gegeben. Die Leute, nicht nur die Leute sind zu langsam gekommen, sondern auch das Material musste erst beschafft werden, also zum Beispiel Fahrzeuge, ein Sanitätstrupp. Ich kann Ihnen da Geschichten erzählen, die Sie im Einzelnen belegen, dass diese Aufgabe der OSZE und die OSZE und jede internationale Organisation ist nur so stark, wie sie von den Mitgliedsländern unterstützt wird. Diese Aufgabe stand nicht an höchster Priorität der Mitgliedsländer und sie haben sie als Routineaufgabe betrachtet. Und der amerikanische Missionsleiter hat vieles dazu beigetragen, dass das Personal so zögernd vor Ort gekommen ist. Er hatte sich Personalentscheidungen persönlich vorbehalten, ist dann erstmal 3 Wochen in Urlaub gefahren und es stapelten sich die Entscheidungen. Und ich weiß nur, es gab fähige, gut ausgebildete, gut geeignete Deutsche, die mussten 4 Wochen warten, bevor sie endlich nach unten gelassen wurden. Also das nur als ein Hinweis. Aber ich wurde schon darauf aufmerksam gemacht, ich will jetzt die Fragen wirklich alle kurz beantworten.
Ja, wir sind schon fürchterlich über der Zeit, weil dann unmittelbar im Anschluss die nächste Veranstaltung stattfindet. Ich habe jetzt nur 3 Wortmeldungen und ich würde um Verständnis bitten dafür, dass wir diese drei Fragen jetzt stellen, dass Sie die bitte in einer Schlussrunde möglichst kurz, wenn ich bitten darf, beantworten, damit wir dann mit der anderen Veranstaltung beginnen können. Bitte, Manfred.
Jetzt funktioniert es. Die Analyse teile ich. Die USA sind dabei nicht vorgekommen oder kaum. Meine Sicht ist, dass die USA an und für sich diesen Krieg führen wollten. Und es gibt im ARD-Report so einen Bericht, wo ihm klar gezeigt wurde, dass es eine Änderung der NATO-Strategie vorgesehen war und die wollte man auch dann 3 Monate später beim Geburtstag der NATO absegnen und irgendwo wahrscheinlich auch exemplifizieren. Das Wesentliche war, dass man im Zweifelsfall ohne UNO, nur wenn es möglich ist, eben mit der UNO solche Konflikte löst und damit natürlich auch eine andere Position in der Welt hat. Würden Sie dem etwas abgewinnen oder nicht?
Das ist die Nein, also das ist auch meine Auffassung. Ich habe das jetzt wahrscheinlich nicht gesagt, aber die Beteiligung oder die Tatsache, dass die USA natürlich den, sagen wir mal, vorne weggegangen sind mit den Engländern zusammen, das war ja ein Tandem, und dass sie natürlich vielleicht es am liebsten gehabt hätten, wenn Milosevic eine bedingungslose Kapitulation ohne Krieg unterschrieben hätte. Aber dass dann der Schritt zum Krieg ihm nicht so schwer gefallen war, ja, das ist schon klar. Und dass natürlich sozusagen ein Krieg, ein, wie man erwartet hatte, ganz kurzen Konflikt ohne UNO-Mandat, dass es sozusagen vorab eine Implementierung der Strategie gewesen wäre und dann der Krieg letztendlich war, das ist auch ganz klar. Denn schauen Sie mal die Position an. Wenn man einmal einen Krieg ohne UNO-Mandat geführt hat, dann kann man nicht in der Strategie, die im Entwicklungsbegriff war, dann später sagen, wir brauchen für eine solche Intervention immer ein UNO-Mandat. Dann hätte man ja gesagt, in der Strategie später, dass das vorher, was man gemacht hat, unrechtens war. Also dies ist schon ganz wichtig, dies ist ganz wichtig.
Eine Frage, die betrifft einen Aspekt, der heute noch immer von großer Bedeutung ist, nämlich ganz konkret für Menschen, die sich aufgrund der Flugblätter, die die NATO abgeworfen hat, zu desertieren und nicht in dem Krieg von Milosevic mitzumachen und nicht im Kosovo sein Leben zu geben für irgendeine nationale Sache. Und da kann man sehen, abgesehen davon, wie die NATO-Länder und auch Deutschland umgegangen sind mit Flüchtlingscontainment-Politik, am Ort selber, damit keine Flüchtlingsströme bis nach unsere Länder in Europa vorkommen, wie auch jetzt umgegangen wird mit den Deserteuren. Finden Sie nicht, nach dem Verursacherprinzip müssten eigentlich diese Deserteure aufgenommen werden in den kriegsführenden NATO-Ländern, die an dem Krieg beteiligt werden?
Also ich muss da ein bisschen passen. Ich kenne die Details jetzt wirklich nicht so. Ich weiß, es gehört zu jedem Krieg die Beeinflussung der Kampfkraft der anderen Seite und es wurden sicherlich nicht nur solche Flugblätter, sondern auch noch andere Flugblätter abgeworfen, auch über Belgrad. Aber das können sicherlich die Dame und der Herr besser sagen, die zu dieser Zeit ja in Belgrad waren. Und natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob Desertäre in Deutschland um Asyl nachgesucht haben oder in Österreich. Ich kann es nicht beurteilen einfach.
Bitte. Also ich hätte nur eine Frage und zwar also zum Missionschef der OSZE, also William Walker. Und erstens, also es würde mich also interessieren, also wie das also mit dieser Bestellung wirklich vor sich gegangen ist, aber weil die Einsetzung erfolgte auf Geheiß also der amerikanischen Außenministerin, also ich habe keine Osteuropa-Erfahrung, beziehungsweise ob also diese Ankündigung dieses serbischen Massakers von Rajak, ob das schon Tollpatschigkeit war oder sowas, oder ob das bereits also Strategie ist, also in den Krieg also mit Jugoslawien hineinzutreiben. Und der, also ein Aspekt also dazu ist, also dass eben also Rajak noch in den Medien eben als Massaker der Serben gilt, wiewohl also Walker noch also den Gremien der NATO berichtet, dass es sowohl auch serbische und albanische Attacken gibt also, und die Schuldfrage also keine eindeutige ist. Und die zweite Frage hätte ich noch, also jetzt zu Rambouillet. Ist Rambouillet also jetzt bereits schon der Deckmantel also für die kriegerische Intervention oder ist es doch noch ein Hoffen, jetzt also da auch der NATO-Staaten doch noch irgendwie zu einem annehmbaren Frieden zu kommen?
Also ich glaube schon, dass man möglicherweise geglaubt hat, den Krieg zu verhindern in Rambouillet. Also ich weiß nur, ich war zu der Zeit ja noch bei der OSZE. Wir glaubten nach Rambouillet, und so wurde es auch dargestellt, Rambouillet war ein Erfolg, es ist nur noch ein kleiner Schritt zum Friedensabkommen. Und wir haben schon die OSZE-Mission im Kosovo geplant. Ich war völlig überrascht, als dann, das war im Zuge meiner Entlassungsformalitäten, als es dann plötzlich zum Krieg gekommen ist. So war die Situation in Wien. Dass die Situation so ein bisschen optimistisch dargestellt würde, das kann man nachträglich erst feststellen. Zu Walker. Walker wurde also so bestellt, dass die amerikanische Außenminister dem polnischen OSZE-Vorsitzenden zu dieser Zeit, Geremy, gesagt hat, der Walker wird's, und der gesagt hat, okay, der Walker wird's. Also so mal ein bisschen locker gesagt, entgegen allen Regeln der OSZE. Solche Missionschefs, das wurde vorher immer, da wurden andere konsultiert und es wurde immer gesprochen. Das wurde im Grunde genommen der OSZE aufoktroyiert. Aber zu dieser Zeit haben die Polen alles gemacht, weil sie noch nicht in der NATO waren. Und die Rolle von Walker, also ich glaube schon, und mir hat das jemand auch aus der Mission in Pristina erzählt, der Walker hat, bevor er nach Ratscha gegangen ist mit den Journalisten, mit Madeleine Albright gesprochen. Also das war schon bewusst, nicht aus Tollpatschigkeit heraus, sozusagen so die sofortige Schuldzuweisung an die Serben, das war schon bewusste Policy. Das war nicht jetzt nur so dahingeredet. Also dazu war der auch ein zu erfahrener Mann. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles beantwortet.
Ja, dann bleibt mir nur, mich nochmals recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken und mich bei Ihnen, Herr Lokwe, für die Ausführungen. Dieses Buch und andere sind bei unserem Informationsstand hier hinten im Zelt erhältlich. Ich bitte davon, Gebrauch zu machen, nachdem uns hier ja doch sehr wenig Zeit geblieben ist für die umfangreichen Informationen. Und jetzt findet eben im Anschluss im Ars Electronica Center im Keller die Podiumsdiskussion Ohne Medien kein Krieg in Jugoslawien statt. Ich darf vielleicht nur mal kurz die Diskutantinnen und Diskutanten anführen. Das ist eben Brigadegeneral Außer Dienst Heinz Lokwe, Tobias Pflüger, Friedensforscher aus Tübingen, Hannes Hofbauer, Journalist aus Wien, der dazu publiziert hat, Frank Wichert, Sprach- und Sozialforscher aus Duisburg, Peter Janjatovic von Radio TV Pančevo, Jovanka Matic von AIM Belgrad. Die Moderation wird Dr. Thomas Reutner von ÖSFK Schleining übernehmen.
Ja, danke. Meine Damen und Herren, auch ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.